und ne Seele. Schwerer Nebel trübt das Gefühl. Im Morgengrauen nach der Schlacht, oh Regenwolkentropfen an ein zerbrechliches Gemüt. Oh, Lupus ruft nach Lea. Hey, hast du heute für mich Zeit?
herzlich willkommen zu Def Radio. Hallo Michi.
Hallo Matu.
Wir sind heute zu zweit hier im Studio und wir unterhalten uns darüber, wie Profis leben. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar News. Was gibt's Neues diese Woche, oder seit der letzten Sendung, Michi?
Ja, also in den letzten zwei Wochen ist einiges passiert. Eine der aktuellsten News ist, dass es einen Film gibt zur The Pirate Bay, das Online-Portal für Torrent-Dateien, die Online-Suchmaschine, der jetzt veröffentlicht wurde. The Pirate Bay AFK, Away from Keyboard heißt der. Läuft gerade auf der Berlinale, ist aber auch online verfügbar, lizenziert unter Creative Commons. Und das ist ein Filmemacher, der seit zwei Jahren die Mannschaft hinter The Pirate Bay oder die frühere Mannschaft hinter The Pirate Bay begleitet hat und ja einige hundert Stunden Material gesammelt hat, die er jetzt zu einem Film verarbeitet hat.
Wie lange geht der Film, weißt du das?
Ich glaube zwei Stunden sowas. Ja, lässt sich auch online anschauen. Da gibt es eine Website. Uri habe ich jetzt gerade nicht. Aber
hast du da schon reingeschaut?
Nee, bisher noch nicht. Was ich gemacht habe, ist Peter Sunde, der frühere Sprecher von The Pirate Bay und Gründer von Flutter zum Beispiel, unter anderem. Der hat gestern ein AMA, ein Ask Me Anything bei Reddit gemacht. Also wer das nicht kennt, das ist so ein Forum, wo Leute dann sagen, ja, ihr könnt mich alles fragen. Leute stellen Fragen ein. Andere Leute voten diese Fragen nach oben oder nach unten. Und der Mensch, der diesen AMA veranstaltet, der beantwortet dann die Fragen, auf die er Lust hat. Gibt's ganz interessante, unter anderem von Obama und jetzt seit gestern eben auch von Peter Sunde. Und da hat er eben auch Fragen zu diesem Film beantwortet. Genau.
Hast du was gefragt?
Ja, ich habe ein paar Sachen gefragt. Der schreibt unter anderem auch für Zeitungen, verschiedene Magazine und ich habe ihn gefragt, was das beste Interview war, was er so gemacht hat. Und die Antwort von ihm war, er hat wohl mal Richard Stallman interviewt und das hat ihm am besten gefallen.
Tatsächlich.
Ja. Interessant. Und ich habe, also ganz, ganz viele Leute haben Zeugs zu The Pirate Bay gefragt und ich habe mehr oder weniger gesagt, dass das halt ein bisschen schade ist, dass er öffentlich immer mit The Pirate Bay identifiziert wird, wo Flutter doch eigentlich ein interessanteres Projekt inzwischen ist.
Ja, aber Pirate Bay kennen wahrscheinlich mehr Leute als Flutter, oder?
Ja, ich denke auch.
Ja, Flutter ist cool. Vielen Dank für eure Flutter-Klicks an dieser Stelle.
Genau. Gut, ansonsten der Carolo Cup. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, zum Carolo Cup hatten wir ja schon mal eine Sendung. Ich kann schon mal langsam nachschauen, wann die denn war, falls das jemand noch nachhören möchte. Auf jeden Fall hat der diese Woche stattgefunden. Am Dienstag war der Carolo Cup 2012 und im Carolo Cup geht es darum, ein autonomes Modellfahrzeug zu bauen. Studentische Teams treten da gegeneinander an und wir haben eine komplette Sendung darüber gehabt, die war im Oktober 2012, also noch gar nicht so lange her, mit die Sendung mit der Nummer 223. Ja, wir waren Team Spatzenhirn von der Uni Ulm, besteht aktuell aus 15 Leuten und war eben in Braunschweig an der Uni dort, die jedes Jahr den Carolo Cup austrägt. Ich glaube mittlerweile zum 6. Mal. Und wir haben den 3. Platz belegt. Was gar nicht so schlecht ist. Also die Konkurrenz war dieses Jahr sehr hart. Wir hatten auch so ein paar Problemchen. Wahrscheinlich hätte es sogar noch besser laufen können, aber ist halt nun mal so. Immerhin hat das Auto in allen Disziplinen so ungefähr das getan, was es hätte tun sollen, außer dass es beim Einparken, beim zweiten und dritten Versuch mal einfach nicht mehr wollte. Aber der erste Versuch hat geklappt. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel drüber quatschen, weil darüber will sich eigentlich nochmal eine Sendung anbieten. Mhm. Vielleicht kriegen wir fürs nächste Mal noch ein paar Teammitglieder her ins Radio.
An was für eine Uni war das in Braunschweig?
Haben die mehrere Unis?
Keine Ahnung. Aber in Braunschweig an der Uni.
Genau, in Braunschweig.
Wie ist die Uni? Also so vom Gebäude groß,
also eher wir waren stoisch. Wir waren im Haus der Wissenschaft. Was jetzt nicht direkt so campusmäßig ist, sondern mehr so eine, das Vorzeige- und Meetinggebäude. Sowas wie hier dieses Glasgebäude an der Uni Ulm. Bloß, dass es ein bisschen mehr abseits ist in Braunschweig. Das war, also was richtig beeindruckend war, die haben so ein Restaurant in so einer Glaskuppel auf dem Dach. Das war krass.
Auf dem Campus
diesem,
quasi?
Nee, also in diesem Haus der Wissenschaft, das eben nicht in der Nähe von der restlichen Uni ist.
Okay.
Ja, sonst haben wir nicht viel gesehen von der Uni.
Ah, schade. Ich finde es immer ganz interessant, unterschiedliche Universitäten zu sehen.
Ja, das wäre bestimmt interessant gewesen, aber ja, da hatten wir genug zu tun. Mhm. Unser Auto war auch noch nicht so ganz fertig, als wir angereist sind. Waren viele Nachtschichten und so, aber blieb keine Zeit für Sightseeing.
Okay. Gut, ansonsten haben wir im News-Überblick noch News zu Lego drin, die eine recht coole Aktion machen, von der ich aber auch erst jetzt gestern oder so gelesen habe. Da gibt es ein Portal lego.cuusoo.com, wo Leute prinzipiell irgendwelche Ideen für ja, Lego-Modelle reinstellen können. Und das, also das ist ähnlich wie Kickstarter aufgebaut. Du kannst auch irgendein Projekt einstellen, eine Beschreibung, Video etc. und Leute können das supporten. Die müssen dann aber nichts zahlen, sondern die supporten es einfach nur. Und Lego sucht sich dann alle, glaube ich, 3 Monate oder so immer, oder vielleicht auch jedes Quartal, ich weiß gerade nicht sicher, irgendein Modell raus und sagt, ja, das produzieren wir, so als richtiges Lego-Modell. Und derjenige, der das eingestellt hat, bekommt 1% an den Netto-Umsätzen. Oh,
nice.
Ja, ziemlich geil. Und da sind echt coole Sachen eingestellt. Zum Beispiel aus den Batman-Verfilmungen von Christopher Nolan, das Batmobile, dieser Tumbler, dieses übelste Militärfahrzeug, hat jemand aus Lego nachgebaut. Oder Back to the Future war eines der Projekte, das tatsächlich auch angenommen wurde und jetzt produziert wird. Diese DeLorean aus dem Film. Ja, und auch sonst noch ein paar ziemlich, ziemlich coole Projekte. Macht Spaß, da ein bisschen durchzuklicken.
Gibt es die Firefly schon? Also die Serenity?
Oh, gute Frage. Eigentlich ist das doch nur eine Frage der Zeit.
Das wäre eigentlich das Erste, was mir so einfällt.
Nachher mal schauen.
Mhm. Weil das wäre, ja. Ja, Lego, ich habe mir die Woche ein Schachspiel gekauft. Schachbrett. Und dabei bin ich zufällig auch auf das Lego-Schach gestoßen. Das große Ritter-Lego-Schach. Und habe dann auf den Preis geschaut und hat mal, was das gekostet hat.
300-400 Euro, sowas.
Ja, 1.200 Euro für ein Lego-Schach.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sich da jemand irgendwie mit einer Null vertan hat. Aber
vielleicht ist es ja 2 Meter groß.
Ja, stimmt, das hat auch schon jemand vorgeschlagen, der gemeint hat, ja gut, vielleicht ist es ja lebensecht. Okay, dann würde ich das verstehen. Vielleicht ist es, aber in der Beschreibung stand halt nichts dazu, das finde ich ein bisschen komisch. Wäre auch witzig, wenn du das dann bestellst, weil du irgendwie zu viel Geld hast und dann auf einmal kommen da so 3 LKWs mit Schachfiguren an und stellen das, ja, das wäre lustig. Ja, ich weiß es nicht, wird ein Mysterium bleiben vielleicht. Ja, vielleicht weiß da jemand mehr, kann mir im Chat Bescheid sagen. Unser Chat läuft übrigens, sind noch nicht so viele Leute drin. Ah, es kamen gerade noch 2. Ja, Channel Raute Dev Radio auf dem Server irc.in-ulm.de.
Ich finde die Preisberechnung von großen Firmen manchmal nicht nachvollziehbar. Ich überlege mir dann immer, was da reinfließt, und da ist ja häufig schon ziemlich viel beteiligt an Ingenieursleistung, aber auch Design, was sich jetzt nicht direkt an den Materialkosten ablesen lässt, was da im Vorfeld stattfindet, aber ja, häufig ist es nicht recht nachvollziehbar. Und es gibt so ein paar Projekte, die auch kommerziell sind, aber ihre Kalkulationen offenlegen. Die Tee-Kampagne zum Beispiel ist eine Website, die ziemlich hochwertigen Tee einkaufen und die komplette Kalkulation mit Werbung, Marketing, Import, Export, whatever, alles online in so einer schönen Schemagrafik ganz transparent auf der Website veröffentlichen. Und ich finde sowas so ein cooles Feature, dass ich dann lieber bei so einer Firma einkaufe.
Ja. Ja klar. Was ich auch immer gar nicht verstehe, ist irgendwie so diese Billigware, die irgendwie dann doch gar nicht, zwar billiger ist als andere, aber dann halt so schlecht von der Qualität, dass sie eigentlich noch viel billiger verkauft werden müsste. Da habe ich immer enttäuscht, wenn ich mal wieder sowas gekauft habe. Wenn ich mir denke, hey, das kostet fast nichts, das probiere ich mal, und dann hätte ich lieber das 10-fache dafür ausgegeben und was Gescheites gehabt.
Ja, ja. Buy good things and own them a long time.
Ja,
Sollen wir nochmal Musik machen?
Machen wir nochmal Musik. Wenn du mir auch nochmal den Zettel da reichst, dann kann ich auch gleich sagen, was für Musik. Dann spielen wir da nämlich weiter. Das, was wir vorhin gehört haben, war von 7 Sonntags, beim letzten Mal, beziehungsweise beim vorletzten Mal, als ich auch noch dabei war, gespielt. Und jetzt spielen wir von Delius Music Going Back to You. 1, 2, 3, 4. Bis gleich.
Think about
Sind wir wieder zurück bei Def Radio. Ihr hört Radio 4FM auf der 102,6 MHz und wir sind Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Neben mir sitzt Michi, ich bin Matu und wir erzählen heute, wie man es richtig macht. Im Leben. Die Musik, die gerade gespielt wurde, ist übrigens von Elephant und heißt Runaways. Ja, wie macht man es richtig? Es gibt ja im Leben immer wieder so kleine Sachen, an denen man scheitern kann. Also kleine Sachen. So zum Beispiel steht man in der Wursttheke im Supermarkt und dann fragt einen die Verkäuferin oder der Verkäufer, ja, wie viel Gramm hätten sie denn gern von dem Schinken oder von dem Wurstaufstrich? Michi, was sagst du dann?
Ja, meistens habe ich keine Ahnung, weil ich weiß schon, dass ich irgendwie für 3 Abende oder sowas haben will, aber ich weiß halt nicht, wie viel Gramm das sind. Hm. Ich sage dann immer irgendwie 250 und das ist dann meistens viel zu viel oder meistens ist es viel zu viel.
Ja, mir ging es gestern so, ich habe ein paar Mal Schinken gekauft. Das ist auf 12 Euro gelandet.
Was hast du denn so gesagt?
Ich habe das in Scheiben gerechnet.
Okay.
Allerdings hatte ich mich verrechnet. Ich hatte ein Rezept und dann habe ich gedacht, nehme ich ein bisschen mehr als das Rezept, kann ich noch was frühstücken und so.
Ja, gute Idee.
Und danach ist mir aber erst eingefallen, dass das Rezept für 6 Leute war und ich ja für mich alleine kochen wollte. Okay. Ja, wir haben dann einen Pro-Tipp bekommen gestern Abend, um genau das zu umgehen.
Genau.
Das war nämlich, geht doch einfach vorher zur abgepackten, also zum Kühlregal, wo abgepackte Wurst drin ist. Schaut nach, wie viel ihr haben wollt, guckt was an den Packungen, was da für eine Gewichtsangabe drauf ist und dann kann man mit erhobenem Haupt und voller Selbstvertrauen zur Fleischtheke gehen und 100 oder 150 oder 300 Gramm Wurst bestellen. Top, finde ich voll gut.
Ja,
ich auch. Und es gibt halt lauter solche Kleinigkeiten, die einem helfen können, so durch den Alltag zu kommen.
Genau. Ja, über so Kleinigkeiten reden wir heute. Viele so kleinere Sachen, die einem immer wieder passieren.
Ja, da gibt's auch einige Quellen. Also das Internet, das große Internet, ist natürlich für alles immer Anlaufstelle. Und wir kennen da einiges. Und Michi kennt sich auf dieser ersten Website ein bisschen besser aus als ich.
Ja, bei Reddit gibt es einige Subreddits, die sich um so kleine Tipps drehen. Primär zu nennen ist da Live Pro Tipps, den wir nachher in Show Notes auch noch verlinken, wo Leute quasi immer irgendwelche kleinen Schnipse einstellen. Meistens sind es Tipps, die in einem Satz oder so erklärt sind. Und es ist einfach eine Sammlung da davon. Von ja, solchen kleinen Schnipseln.
Der Ulmer CCC hat auch was, um genau zu sein. Nico vom Ulmer CCC hat die Best Common Practices Wiki-Seite angelegt auf ulm.ccc.de/nico/bcp für Best Common Practice.
Vielleicht können wir da mal reinschauen. Ich glaube, bei ihm dreht sich alles eher ein bisschen mehr ums Digitale, um so Sachen wie, ja, welches Dateiformat verwende ich am besten für ein Dokument.
Genau, was für Codierung, was für Editor, was für Zertifikate sollte man verwenden, was sollte man nicht verwenden.
Gerade Dateiformate ist immer noch so ein Ding, wo ich, also ich bekomme immer noch Docs in 2013, was eigentlich ja etwas verwunderlich ist, wo es doch inzwischen so viele tolle Alternativen
gibt. Hättest du lieber DocX, oder? Nee, es stimmt schon. Also ich kenne auch Leute, die tatsächlich Word-Dokumente einfach mal nicht annehmen. Mhm. Und es sind nicht mal Informatiker.
Ja.
Fand ich cool.
Ja, finde ich auch cool, sowas.
Also ich bin da meistens so, denke ich mir, ach scheiße, viel zu viel Stress da jetzt zu reklamieren und zu sagen, hey, schick mir was anderes. Mhm. Dann nehme ich dann halt LibreOffice und schaue, dass ich das noch entziffern kann, was da steht. Was ja immer nicht immer so leicht ist.
Mato, du und ich, wir sind beides Tutoren an der Universität dieses Semester wieder, wo wir ja eine Vorlesung betreuen, Sachen korrigieren, und wir haben uns darauf geeinigt mit den Übungsleitern, dass wir nur PDFs und ASCII-Formate annehmen.
Genau, genau. Das wird bei Übungen an der Uni immer häufiger eigentlich, dass man nur noch PDFs bzw. Text annimmt.
Genau, und das finde ich auch richtig so.
Statt irgendwelchen Word-Files oder Bildern oder so.
Ja.
Ja. Da gibt noch zwei mehr Seiten, die du hier, also die Michi hier rausgesucht hat. Der, wie spricht man denn das aus?
Boing, boing.
Nein, das drüber. Shialabeowulf.tumblr.com. 99, nee, Moment, das ist der falsche. Hier. Doch, 99 Life Hacks to Make Your Life Easier. Und der andere Blog ist nämlich hier boingboing.net, und der heißt 99 Useful Hints and Tips for Everyday Life. Ja, ich musste gerade lachen, weil ich diese erste Website gemacht habe, den, wie hieß es jetzt nochmal? Shialabeowulf. Muss ich lachen, weil da so ein Bild dran war, wie ihr kennt es bestimmt, ihr habt einen Putzeimer und wollt daheim wischen oder irgendwo wischen und bekommt dieses blöde Wasser nicht in den Putzeimer, weil dieser Wasserhahn einfach viel zu nah am Waschbecken hängt und deshalb einfach dieses Wasser nicht in den Putzeimer geht. Und hier diese Lösung ist großartig. Was dieses Bild hier zeigt, also ein Waschbecken, das eben viel zu niedrig ist für einen Putzeimer. Da drauf liegt eine Kehrschaufel, die praktisch das Wasser umleitet aus dem Waschbecken raus über den Rand in den Eimer, der davor steht. Das ist klasse.
Ja, kann man brauchen, glaube ich.
Wahnsinn. Ich muss gleich weiter erzählen. Hier ein Tacker verwenden, um Schlüsselringe aufzubiegen, damit man seine Fingernägel nicht abreißt. Bestimmt jedem auch schon mal passiert, sich irgendwie in den Finger gestochen zu haben oder einen Fingernagel eingerissen, weil man versucht hat, einen Schlüsselring aufzubiegen, um den Schlüssel da drauf zu bekommen. Und die benutzen hier einen Tacker, um den da reinzuklemmen.
Also so ein Tacker-Entferner.
So. Ja genau, so ein richtig, nicht Tacker, sondern so ein Rausklipp-Ding in so einem Zangenteil. Ja, kann man sich bestimmt noch andere Sachen überlegen, was da reinpasst, aber das ist eine ziemlich gute.
Ja, ich habe es immer mit dem Messer gemacht, was aber auch immer so.
Ja, das ist
erhöhte,
ja. Da habe ich, bei sowas habe ich mir auch schon mal geschafft, gut in die Hand zu schneiden.
Ja.
Ja, was ist denn dein Lieblings-Pro-Tipp?
Was ich in letzter Zeit immer wieder mache, ist, wenn du irgendwie Geschenkpapier hast oder Verpackungsmaterial, dann läuft es bei mir in der Regel so ab, dass es dann über kurz oder lang sich komplett abrollt von dieser Rolle und halt übelst rumfährt, und du versuchst es dann mit Tesa in den Griff zu bekommen, indem du es irgendwie zuklebst. Und das habe ich jetzt inzwischen so geordnet, dass ich so alte Klopapierrollen, die leer sind, genommen habe, aufgeschnitten und drumherum gemacht. Und das ist Bombe.
Bombe ist das.
Bombe, super.
Das ist klasse. Aus Klopapierrollen kann man noch mehr machen. Das ist hier auf dem Boing Boing Blog. 99 Useful Hints and Tips for Everyday Life. Die benutzen hier Klopapierrolle als iPhone bzw. Smartphone-Halter. Ja, finde ich jetzt nicht so stylisch, aber geht.
Ich auch nicht.
Also einfach einen Schlitz reingeschnitten und dann reingestellt. Wie steht das hier eigentlich?
Das ist ziemlich tief reingesteckt, glaube ich.
Ach, das ist durchgesteckt.
I think so.
Also, das ist komplett durchgesteckt und schaut auf der anderen Seite wieder raus. Ja, ist jetzt nicht so schön. Aber der nächste Tipp ist gut. Wenn man nämlich mal wieder vergessen hat, sein Ladegerät mit ins Hotel zu nehmen, für sein Smartphone, MP3-Player, wie auch immer, dann haben meistens die Fernseher einen USB-Anschluss. Und da ist dann typischerweise auch Strom drauf.
Ja.
Weil es wird ja eh alles per USB geladen heutzutage.
Ja, toller
Tipp. Ist schon praktisch. Da braucht man jetzt allerdings nur noch das passende Mikro- oder Mini-USB-Kabel.
Ja, aber gerade wenn man so eins dabei hat und nicht gerade ein exklusives iPhone-Ladegerät hat, dann ist das ein cleverer Tipp.
Exklusives iPhone-Ladegerät, so wie du, gell? Ja, aber gut, wenn man das exklusive iPhone-Kabel hat, dann reicht das ja auch schon. Mhm. Hat eigentlich Apple hat mittlerweile mehrere Anschlüsse für seine iPods
und iPhones. Ja, total abgefahrene Sache, da kannst du dann das Kabel auch umdrehen und sowas.
Ja, ist aber egal, es ist jetzt, nicht mehr kompatibel, das ist halt schon ein bisschen nervig.
Ja.
Wie sieht es da eigentlich gerade so aus in der Welt? Ich meine, im Moment gibt es ja schon Smartphones, die berührungslos aufgeladen werden. Mhm. Also du legst sie auf irgendeine Matte und dann laden die sich. Da war doch vor ein paar Jahren irgendwie die Diskussion, dass sowas vereinheitlicht werden soll. Und dann haben alle angefangen, Micro-USB zu verbauen, alle Hersteller.
Bis auf einen.
Bis auf Apple. Und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so. Ist es jetzt irgendwie nicht mehr gültig oder?
Ich weiß auch nicht. Also das mit Micro-USB hat sich doch weitgehend durchgesetzt.
Genau, oder? Die meisten Sachen haben jetzt einen Micro-USB-Anschluss. Mein Kindle-Reader hat es, mein Smartphone hat es. Eigentlich alle Smartphones, die ich kenne, außer Apple.
Ja.
Ja, aber jetzt kommen eben diese berührungslosen Sachen zum nur noch drauflegen. Ja, weiß nicht.
Ob das da auch umgesetzt wird, meinst du?
Ich dachte, das wäre da irgendwie so eine Richtlinie, wo man sich mehr oder weniger dran halten muss. Ich war da jetzt nicht so super informiert, wie das geht, aber so hatte ich irgendwie... Ich war unter der Annahme.
Okay.
Scheint falsch gewesen zu sein.
Ja, ich dachte, das wäre immer noch eine Zukunftsvision, dass das noch nicht so markttauglich ist, dieses kontaktlose Laden.
Doch, es gibt schon Smartphones.
Ha, nice. Und das ist dann so eine Matte, die vorbereitet ist?
Ja, du legst einfach dein Telefon drauf und dann lädt es.
Also ich kenne so natürlich YouTube-Videos und so, wo Leute das demonstrieren, aber ich dachte nicht, dass es sowas schon gibt.
Doch, soweit ich weiß,
ist das schon verbaut. Auf dem so Markt und so.
Ja. Naja. Was suchen wir uns denn jetzt so als Pro-Tipps aus? Sollen wir mal uns irgendwo umschauen, was es so gibt?
Ja, vielleicht schauen wir da noch ein bisschen durch, wo du jetzt gerade bist.
Wo ich jetzt gerade bin. Dann suchen wir mal weiter. Nee. Wie finde ich denn da weitere Tipps? Vielleicht schauen wir mal woanders weiter. Da ist dein Tipp mit dem Geschenkpapier. Interessant. Hast du den daher, oder?
Ja.
Hier auf dem Schialabeowulf. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Auf diesem Blog, da ist es sehr schön mit Bildern gelöst. Das ist total cool. Hier zum Beispiel, also zu jedem gibt es einfach ein Bild, das es demonstriert. Und da gibt es hier eins, wo drauf steht, also es ist so meme-mäßig gemacht. Bloß halt als Tipps. Und wenn die Kinder aus dem Bett fallen, ist dir eigentlich mal passiert als Kind? Ich glaube, ich bin nie aus dem Bett gefallen.
Nee, ich habe immer so einen bombenfesten Schlaf.
Ja, das heißt ja nichts. Kannst ja auch im Schlaf auf den Boden fallen, da weiter schlafen.
Aber doch, ich meine schon, bestimmt. Ich bin bestimmt aus dem Bett gefallen.
Also ich bin wahrscheinlich als Erwachsener bestimmt schon aus dem Bett gefallen. Irgendwie, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall gibt es hier den Tipp, eine Poolnudel zu nehmen. Kennt ihr vielleicht, das sind diese Schaumstoff-Dinger. Das ist so lange, sieht aus wie Röhren, sind aber gefüllt mit Schaumstoff komplett. Weich benutzt man im Schwimmbad, um nicht unterzugehen oder um Spaß damit zu haben und zu planschen und rumzuschwimmen. Und hier legen die so eine Poolnudel eben an den Rand und eine Decke drauf, die so ungefähr diese Abmessungen hat am Rand, damit man da nicht so leicht drüber rollt. Das ist so praktisch so als Stopper. Wobei ich glaube, dass man sowas leicht rausschiebt.
Ja, kommt drauf an, wie die Decke wahrscheinlich auch festgemacht ist, wenn die dann noch unter die Matratze geht.
Ja, was ich total cool finde hier, es gibt ja diese Verpackungen, wie beschreibe ich die?
So vakuumisiert sind, so verschweißtes Plastik
am Rand. Genau, aber hartes Plastik,
ja, nicht so ein weiches. Übelst hässlich zum Aufmachen.
Genau, irgendwie USB-Sticks und so sind typischerweise so verpackt, ja. oder SD-Karten oder SIM-Karten oder so. Ja, die sind in diesem übelst harten Plastik verpackt und ich weiß nie, wie ich die aufkriegen soll. Ich stoche dann so lange mit dem Messer da drin rum, bis es geht.
Ja.
Weil per Hand kriegt man es gar nicht auf.
Eine Schere ist auch immer doof, dann ja so reinzuschneiden und dann.
Ja, da mache ich immer irgendwas kaputt dran dabei.
Und ja.
Ja, und was die hier benutzen, ist ein Dosenöffner. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee.
Ja, Dosenöffner so an der Seite entlang. Dosen öffnen.
Und Dosen öffnen, genau. Das ist ja eigentlich ist nichts anderes. Es ist bloß ganz am Rand verschweißt. So bloß diesen Rand ab entfernen mit so einem Dosenöffner und hat schon eine wunderbar offene Packung.
Ja. Ja. Besser als mit einer Schere, die kommt nie so recht an den Rand hin. Das ist dann immer doof zum Schneiden und ja.
Dann braucht man dann allerdings noch so einen alten Dosenöffner, der auch wirklich oben Zahnrad und unten Messer hat, weil diese modernen Dosenöffner, die oben so praktisch den Rand abschneiden, ich glaube, damit geht es nicht mehr. Ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert.
Nee, ich glaube auch nicht.
Dann braucht man, glaube ich, so einen älteren Dosenöffner, der das kann. Ja, ich hätte Lust auf noch ein bisschen Musik.
Ja, machen wir noch ein bisschen Musik.
Und zwar ziemlich cool ist, also von der Band mit dem coolsten Namen für mich persönlich, nämlich Emperor Norton's Stationary Marching Band. Käme jetzt der Old School March.
Gut, dann hören wir doch mal rein.
Hier ist wieder Def Radio mit unserem Thema Leben wie die Profis heute. Und Michi und ich haben uns gerade so ein bisschen darüber unterhalten, was denn überhaupt so Lebensstile sind. Ja, und Michi ist großer Verfechter von Minimalismus.
Ja. Ja, also ich weiß nicht, ich überlege mir zum Beispiel immer, wenn ich irgendwas Neues kaufe, ob ich wirklich Lust habe, dieses Ding jetzt die nächsten 5 Jahre abzustauben. Also bevor ich mir so ein neues Regal reinstelle, das ist für mich eine echt schwere Entscheidung, ob ich mir jetzt einen neuen Schreibtisch, neue Kommode, irgendwie so ein großes Möbelstück reinstelle. Und ich überlege mir dann schon ziemlich ausführlich, ob ich das wirklich brauche und ob ich nicht irgendwie anders drum rumkomme.
Du bist einer der wenigen Leute, die ich kenne, die es so machen. Das ist erstaunlich. Ich krieg das nicht hin. Wäre vielleicht nett, aber ich brauche auch viel Zeug. Also ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich mich in meinem Zimmer so umschaue, in meiner Wohnung, das, was da steht... Alles, was da so ist, wird ständig benutzt. Es ist viel Zeug, es verstaubt auch viel, aber alles, was da ist, wird benutzt.
Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel anstatt ein großes Regal nochmal eins zu kaufen, habe ich recht viel unter das Bett verstaut, was so ein ungenutzter Stauraum ist. So komme ich halt drum rum.
Na gut, aber der ist bei mir auch. Da sind bei mir tagsüber Bettdecken und nachts ist die Überdecke drin.
Ja gut, ja. Ja, und gerade bei Kleidung zum Beispiel mache ich es auch so, dass ich mir ja ziemlich ausführlich überlege, wann ich irgendwas das letzte Mal anhatte, und wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, wann ich das letzte Mal jetzt diese Jacke anhatte, dann schmeiße ich sowas schon mal raus oder verschenke es weiter. Gib's weiter.
Das ist natürlich gut, also das Ausmisten, das ist schon eine Sache.
Ja.
Ja, könnte ich auch mal, das könnte ich auch mal öfter machen.
Also gibt es eine richtige Minimalismus-Community, wo dann auch recht viele Regeln hat, wie du noch minimalistischer leben kannst. Und ein Ding ist zum Beispiel auch so ein One-In-One-Out-Thing. Also dass du, wenn du irgendwas Neues kaufst, auch irgendwas rausschmeißt oder irgendwas wieder los wirst, dass du eben nicht so den Überblick verlierst. Und das war eigentlich für mich so einer der Gründe, wieso ich angefangen habe, mich mehr damit zu beschäftigen, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich habe völlig den Überblick verloren über die Sachen, die ich eigentlich besitze. Also da war ein Zeitpunkt, wo ich nicht klar sagen konnte, was ich alles in meinem Zimmer habe, weil ich einfach einen Überblick verloren hatte. Und inzwischen würde ich mir das schon absolut zutrauen, jetzt hinzusitzen und eine Liste zu schreiben mit den Gegenständen, Anzahl an Kabeln etc., die in meinem Zimmer sind. Und ich habe dann irgendwann mal ziemlich groß ausgemistet und dir fällt dann halt auf, dass du irgendwie so 8, 9 Micro-USB-Kabel hast, 5 verschiedene Schraubenzieher, 7 Netzwerkkabel, die alle gleich lang sind, solche Sachen.
Das Problem habe ich nicht. Ich habe immer zu wenig von Kabeln. Immer. Ja, wie viel ich gerade. Faszinierend,
ja.
Ja, wenn du sagst Community, was heißt das? Also wo, wie, was, warum?
Online einige Foren. Zuallererst zu nennen würde ich da auch den Subreddit Minimalism. reddit.com/r/minimalism.
Wofür steht das R?
Das indikiert einfach nur, indikiert gibt es glaube ich nicht als Wort. Egal. Das ist einfach nur ein Indikator dafür, dass es sich um ein Subreddit handelt. Ich glaube, das steht einfach nur für Reddit wieder.
Okay.
Subreddit hinter der Domain Reddit. Ja, und es gibt ansonsten natürlich jede Menge Foren, Blogs, die sich um sowas drehen. Wenn man da die Augen ein bisschen offen hält, ein bisschen googelt, findet man recht schnell recht viel an Infos dazu.
Du versuchst es so umzusetzen. Liest du dann viel in den Foren? Schreibst du auch in den Foren?
Oder? Ab und zu, ja, wenn ich was Kleines habe. Aber eher weniger. Aber ich denke, gerade auch im Digitalen ist Minimalismus so ein Ding, was ziemlich schwer durchzuhalten ist, weil man recht schnell zu so einem Datenmessi wird. Dass man einfach recht viel sammelt, recht viel anhäuft an Daten, und das ist jetzt ja auch nichts, wo dann auf einmal weniger, also wie in einem Raum, weniger Platz ist oder wo man dann sieht, da ist jetzt, häuft sich lauter Zeugs, lauter Kruscht, irgendwas verstaubt, sondern im Digitalen kriegst du es ja gar nicht recht mit. Und
da muss ich sagen, da bin ich relativ erfolgreich mit.
Ich finde es ungleich schwerer, das im Digitalen durchzuziehen, gerade mit Lesezeichen etc., da nicht schnell einen Überblick zu verlieren, was man so hat.
Das fällt mir leichter. Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das so handhabe. Fangen wir mit Dateien an. Okay, meine Dateistruktur. Zum einen habe ich aufgehört, einen grafischen Filebrowser zu benutzen, was mir da viel geholfen hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Weil du musst auf einmal wissen, wo dein Zeug ist. Weil es keinen Spaß macht. Gut, es geht, in der Theorie ist es gleich. Und vielleicht soll man mal kurz erzählen, wie das so funktioniert. Also, wir haben natürlich die Möglichkeit, durch die Dateien grafisch durchzubrowsen, so wie man das von allen Betriebssystemen kennt, dass man irgendwie so Ordnersymbole hat, die dann Namen haben, wo man draufklicken kann, wo wieder Ordner oder Dateien drin sind. Und ich mache das auf der Kommandozeile mit Befehlen wie ls, was den Inhalt des aktuellen Ordners anzeigt, oder cd, was in einen Ordner reinwechselt. Ja, und sobald man jetzt nur noch die Kommandozeile, also nur noch Text hat, oder ich zumindest, fange dann an, mein Zeug viel besser zu ordnen. Und ich weiß genau, wie meine Dateisystemhierarchie aussieht oder mein Home-Verzeichnis. Ich weiß genau, wo ich was finde. Weil es einfach passt. Es dauert eine Weile, bis man sich da so ein System zugelegt hat. Aber wenn ich das mal habe, ich weiß genau, wo was hingehört, wenn ich was Neues ablege.
Wie machst du das bei Fotos?
In Fotos habe ich einen Bilderordner. Da sind mittlerweile nach Jahren geordnet, wieder Ordner drin. Also da gibt es einen Ordner 2009, 2010 und so weiter bis 2012. Und in diesen Ordnern ist es thematisch geordnet. Nach Veranstaltungen, wenn das was Bestimmtes war, oder nach keine Ahnung, Sachen, die mit der WG zu tun haben oder die mit der Uni zu tun haben, bekommen dann einen eigenen Ordner. Mhm. Das habe ich früher auch anders gemacht. Früher habe ich das thematisch und da drin nach Jahren geordnet. Das hat nicht so gut funktioniert. Weil so sucht man nicht, wenn man suchen will. Also wenn ich suchen will, dann suche ich, dann denke ich mir, hey, das war dann und dann, und dann suche ich, das funktioniert besser so. Selbst wenn man dann jetzt nicht genau weiß, in welchem Jahr, dann ist es so schneller, als wenn es andersrum wäre. Weil dadurch einfach die Hierarchie tiefer wird und nicht so breit ist und man nicht so viel auf einmal durchsuchen muss, sondern durchnavigieren kann. Ja, bei Sachen, die ich neu runterlade, zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn ich irgendwie ein YouTube-Video habe, das ich speichere, weil das, ich kann das nicht im Browser anschauen auf meinem normalen System, weil ich kein Flash-Plugin habe, dann kann das sein, dass ich mir das runterladen muss. Dann habe ich einen TMP-Ordner, also so wie /TMP, bloß habe ich das gleich nochmal in meinem Home-Ordner. Mhm. Da kann das dann ein bisschen länger drin bleiben und ich muss nicht Angst haben, dass es gleich weg ist, sobald der Rechner neu startet. Aber da kommt nur Zeug rein, wo ich weiß, das brauche ich nicht mehr, und der wird einfach, wenn ich da einfach keine Lust mehr drauf habe, was da drin steht, dann mache ich da einfach einen RM-Stern drin und lösche einfach mal alles, was da drin ist, und ich kann mir sicher sein, dass es nicht allzu schlimm ist, weil ich lege da nichts rein, was bestehen bleiben muss. Was bestehen bleiben muss, das hat wirklich seinen zugewiesenen Platz in meinem System.
Also so ein Temp-Ordner hat sich für mich auch ziemlich sinnvoll ausgezahlt. Früher hat sich bei mir auch im, weiß nicht, das Heimatverzeichnis übelst zugeklustert mit Dateien, weil du halt schnell mal irgendwas speicherst, irgendein Bild oder irgendein Video runterlädst.
Das mache ich gar nicht. Ich habe in meinem Home-Verzeichnis, glaube ich, keine einzige Datei, nur Ordner.
Mhm. Und sowas ins Temp-Verzeichnis abzulegen, hat sich für mich auch als sinnvoll rausgestellt.
Ja. Genau, das manchmal wächst es sehr groß an, irgendwie, wenn ich irgendwie Sachen habe, wo ich ausprobiere. Aber das probiere ich dann eben gerade da drin aus, weil da weiß ich, dass ich es irgendwann löschen werde. Weil wenn es mir da zu unübersichtlich wird und ich brauche Platz, dann mache ich einfach einen RM-Stern, alles ist weg in diesem Temp-Verzeichnis, und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Wenn ich das in anderen Ordnern machen würde, dann würde die Gefahr bestehen, dass ich da nicht mehr so schnell vorbeikomme und mich nicht mehr drum kümmere. Das kann mir dann nicht mehr passieren. So, dann hast du noch Lesezeichen erwähnt.
Genau.
Benutze ich nicht.
Okay, damit hast du das Problem schon gelöst, ja.
Genau. Und ich wüsste auch nicht, wozu. Ich kenne meine Seiten auswendig, die ich öfter annavigiere. Wenn ich mir was merken will, lasse ich den Tab offen. Das ist nicht ganz so optimal, wenn mal irgendwie was so abstürzt, dass die Tabs verschwinden, was ja hin und wieder vorkommt im Browser. Dann ist halt weg. Gut, aber dann ist es halt weg. Das ist mir lieber als einen Haufen an Lesezeichen. Ich habe eine Weile lang Lesezeichen benutzt und so, aber hab halt festgestellt, ich schaue da nie wieder rein. Wenn ich suche, dann schaue ich da eh nicht. Was ich benutze, ist, dass der Browser sich alles merkt, was ich tue. Dann tippe ich eben die Awesome Bar vom Firefox, die irgendwie ultra schnell durch die History wandert, und sobald ich anfange, irgendwas zu tippen, dann mir Vorschläge macht, was ich damit meinen könnte.
War das gerade ein Plugin? Awesome.
Nein, just ist bei jedem Firefox. Ist es diese Suche, ist es die normale Leiste von, die Webleiste, die eben dann auch Suche und Vervollständigung und sowas macht.
Mhm.
Ja, das ist einfach beim Firefox standardmäßig die Adressleiste.
Ein Kumpel von mir hat dieses Datenmessismus-Problem in den Griff bekommen, indem er alles auf eine 8 GB Compact Flash-Karte hat, und also seine persönlichen Daten sind nicht größer. Ich weiß nicht genau, wie er es für Multimedia-Inhalte macht. Vielleicht hat er da dann nochmal einen extra USB-Stick. Aber so die Kerndaten, die er braucht, um arbeiten zu können, die sind alle in 8 GB reingepackt. Und ja, wenn man sich mal überlegt, wenn ich jetzt Multimedia-Inhalte wegnehme, also Fotos, Videos, Musik, das müsste schon funktionieren.
Wie groß ist dein Uni-Ordner?
Ja,
weil der ist bei mir definitiv über 8 GB.
Der Uni-Ordner ist schon pervers groß, ja. Die ganzen Skripte und Zeugs, ja.
Weil man da vielleicht auch nicht mehr so viel braucht.
Und auch Photoshop-Design und, ja. Ja, mit den, ja, es wird schwerer, wenn du mehr mit Multimedia machst.
Ja, also wenn ich Multimedia, Videos, Bilder, Musik rausnehme und mein Uni-Ordner rauszählt, wenn der dann irgendwie seine eigene Festplatte bekommen würde, dann würde ich da, glaube ich, auch hinkommen.
Ja, aber ich finde es prinzipiell, diese Idee halt ziemlich cool, dass er Meint, es könnte jetzt ja auch ein 32 GB USB-Stick sein oder irgendwas. Hm. Aber diese Idee halt, das erstmal zu beschränken und eben, ja, das, ja, mit im Hinblick darauf, dass du halt ein bisschen datensparsam sein musst. Ich glaube, das kann schon sinnvoll sein, sich da so einzuschränken.
Also was ich jetzt auch habe, ich habe meine wichtigen Sachen auf einer SSD, die auch 128 GB hat, also jetzt nicht so riesig. Allerdings habe ich noch eine 2 Terabyte Festplatte für gerade für so Multimedia und Sachen, die zu groß sind. Ja, das passt jetzt nicht so ganz. Also das war eher so ein Datenablegekonzept. Das hat jetzt nicht unbedingt so viel mit Aufgeräumtheit zu tun.
Ja.
Weil es ist dadurch ein bisschen aufgeräumter, weil es hat wirklich alles so seine... Ich arbeite jetzt mittlerweile sehr viel so mit Softlinks, also mit Verknüpfungen. Es hat wirklich auf meinem neuesten Rechner hat es wirklich, der ist wirklich aufgeräumt, da bin ich schon sehr zufrieden damit, wie das da drauf aussieht. Auch jedes Betriebssystem hat seine eigene Festplatte. Sowas finde ich echt immer wichtig. Dass, ne?
Was ich angefangen habe, ist bei neuen Projekten, also früher war es bei mir immer so, da gab es einen Projects-Ordner und der ist mit der Zeit halt übelst vollgemüllt worden, weil man halt immer wieder neue Sachen anfängt, dann vielleicht doch nicht zu Ende führt etc. Und das handle ich inzwischen so, dass ich auf einem dedizierten Server die ganzen Repositories habe zu den Projekten und im Projects-Ordner sind dann immer nur 3-4 geklont als Repository.
Die anderen kannst du löschen, weil die sind ja eh noch da.
Die sind ja eh auf dem Server. Und das ist eher so eine Art Workstation, als ich dann den Rechner sehe.
Das ist interessant. Vielleicht erklären wir kurz Repository für die Leute, die mit dem Konzept nicht so bekannt sind. Es gibt sogenannte Versionierungssysteme, Versionskontrollsysteme, VCS abgekürzt für Version Control System. Gibt es eine ganze Stange an Systemen, die bekanntesten CVS, SVN, Git, Mercurial. Ah, das waren so wirklich die bekanntesten, die verbreitetsten. Was sie machen ist folgendes. Man hat ein sogenanntes Repository. Da sind die ganzen Daten drin. Und eigentlich kann man sich das nur vorstellen wie eine Stelle, wo halt alle Dateien gespeichert werden, mit denen man so arbeitet. Im Prinzip, wenn man das lokal auf seinem Rechner hat, ist es erstmal kein Unterschied dazu, wie wenn man normal Dateien speichern würde. Der Unterschied ist, dass dieses System diese Dateien unter Beobachtung hat und Änderungen daran speichert. Also man praktisch für jede Datei, die man ändert, jedes Mal, wenn man sie ändert, wieder zurückgehen kann in der Zeit und auf alte Versionen zugreifen kann. Dazu ist es notwendig, dass man meistens bei allen, die ich so kenne, bei allen Versionierungssystemen, ist es notwendig, dem Versionierungssystem zu sagen, ja, jetzt diese Änderung, die ich jetzt gemacht habe, die möchte ich bitte auch als Version betrachten, weil sonst würde da jeder Müll getrackt und das wäre dann nicht mehr übersichtlich. Und deshalb macht man das so, das Commit heißt es. Man arbeitet und sagt, ja, das ist jetzt eine Stelle, da hat sich was Signifikantes geändert, die will ich jetzt als neue Version einführen. Und meistens gibt man dann noch so eine Beschreibung dazu, was da sich jetzt geändert hat. Und das ist sehr schick. Da gibt es unterschiedliche Systeme und eigentlich fast alle handhaben das so, dass man ein Server-System, ein Repository hat, das irgendwo liegt, auf dem man aber nicht arbeitet, das dann nur dazu da ist, diese Daten gespeichert zu halten. Und dann hat man eine Arbeitskopie, die man sich dann klont oder die man sich eben holt von diesem Repository, auf der man dann arbeiten kann, wo man dann tatsächlich die Daten hat. Es hat den großen Vorteil, es können viele Leute parallel arbeiten an einem Projekt. So, Crashkurs Versionskontrollsysteme. Worauf ich jetzt kommen wollte, war nämlich meine Frage, wie machst du das? Ich habe das nämlich schon oft versucht, irgendwelche Sachen zu versionieren. Was mich total nervt, sind solche Dateien, die sich temporär ändern. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, du benutzt eine kommerzielle Software zur Bildbearbeitung und da fallen ja so temporäre Dateien an oder es sind immer so kleine Änderungen. Sobald man es aufmacht, ändert sich die Datei, egal ob man was dran gearbeitet hat oder nicht. Wie gehst du bei sowas, oder es kommen ständig neue Dateien hinzu, die das Programm intern ablegt, um die du dich normalerweise nicht kümmern musst. Wenn du jetzt aber plötzlich ein Versionskontrollsystem hast, dann musst du dich drum kümmern, weil sonst sind sie weg, wenn du das nächste Mal drauf arbeiten willst.
Ja, also das Problem tritt eigentlich vor allem bei kommerziellen Programmen auf, die irgendein Binärformat dann meistens noch verwenden.
Genau.
Nichts ASCII-basiertes. Und da finde ich es immer ziemlich schwer mit Versionssystemen. Also ich habe da auch keine Lösung dafür. Meistens versioniere ich so Dateien dann gar nicht. Was ich eigentlich
krass bei großen... Das ist eine totale Arbeit, sowas, die dann per Hand wieder rauszunehmen aus dem System.
Ja, aber bei großen Vektordateien oder bei Bildern oder bei Layouts und sowas ist das eine ziemliche Herausforderung und das Repository wächst unglaublich schnell an, weil wenn du da immer so eine 5 Megabyte Datei eincheckst, dann, was du machen kannst, ist zum Beispiel die Datei ganz am Ende einzuchecken, wenn du jetzt nicht weiterarbeitest. Also tatsächlich nach einem Zyklus von einem Monat oder so, aber halt nicht jedes Mal. Das wäre eine Möglichkeit, weil in der Regel bearbeitest du die Datei ja, so ist es zumindest bei mir, nur auf einem Rechner zur Grafikbearbeitung und willst die dann halt irgendwann auf dem Server speichern. Und das dann so zu handeln, dass du die halt erst ganz am Schluss beim Abschluss des Projekts eincheckst, funktioniert dann halt immer noch gut.
Ja, aber also wenn ich schon so ein Versionierungssystem habe, dann will ich das auch für Backups nutzen. Also das, im Prinzip hat man damit ja schon Backup, wenn das Repository auf einem anderen Rechner liegt als dem, auf dem man arbeitet, was in meinem Setup meistens der Fall ist. Und dann bringt es mir aber nichts, wenn ich das einfach, wenn ich die Änderung von dieser Datei nicht einchecke und dann die Arbeit von einem halben Monat verliere.
Ja, also ich verwende immer noch lokale Backups. Ich mache mit Rsync, habe ich ein kleines Skript, was ich ab und zu laufen lasse, der dann auf eine externe Festplatte ein Backup macht. Das heißt, verloren geht mir sowas auf keinen Fall. Und man, du könntest natürlich auch häufiger einchecken, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn du an einem Layout arbeitest und so vorgehst wie bei Quellcode, also Commit offen, Commit early, dann wird das Repository unglaublich groß.
Ja, das genau, das ist eben das Problem, wie ich meinte. Und da meine ich eben, da passen diese Versionskontrollsysteme, die wir so benutzen, Git, Mercurial, vielleicht noch SVN als Subversion, passen da nicht so sehr drauf auf diese Sachen. Vielleicht gibt es welche, die besser mit so Binärzeugs klarkommen?
Ja, es gibt von Adobe eine Lösung für den ihre kommerziellen Produkte, wo halt für die Designer dann
Das wird wahrscheinlich auch irgendwie so grafisch sein, oder? Dass es einfach das intern Version macht, Q ohne dass man sich darum kümmern muss.
Ja.
Ja, das finde ich dann, sowas finde ich dann passender. Andererseits, ja gut.
Ja, Binärdateien zu versionieren ist halt auch nicht so easy. Ja, auf der anderen Seite, wieso brauchen die überhaupt Binärdateien? Es gibt so viele tolle XML-Formate und whatever heute.
Ja, XML finde ich jetzt auch nicht so toll, aber okay, ist okay.
Ja gut, ich meine für SVG oder so.
Schon. Das ist es schon. Ich denke, es hat schon seine Berechtigung.
Ja, denke ich auch. Ja, ich meine, gibt es tatsächlich so viele Sachen, wo man keine textbasierten Formate verwenden kann. Also selbst für Videobearbeitung gibt es inzwischen mit Cinerama etc. durchaus die Möglichkeit, da ein textbasiertes Projektfile rauszulassen.
Ja, aber es stört halt irgendwie, also wenn du halt sonst anders arbeitest, dann stört es halt den Arbeitsfluss.
Ja.
Ich meine, das kann es nicht sein, dass wir uns jetzt die Arbeitsweise so stark an das Repository, an das Versionierungssystem anpassen müssen. Andererseits, weiß nicht, vielleicht macht es das dann sauber. Also es kommt darauf an. Ich denke, da ließe sich viel darüber streiten.
Ja, aber so eine richtige Lösung gibt es auf jeden Fall noch nicht. Also das fehlt mir eigentlich auch noch. Ein Versionierungssystem, das vernünftig mit Binärdateien umgehen kann.
Also für Code oder Abschlussarbeiten, die in Tech geschrieben sind, top, gut, Tech ist auch nur Code, da keine Frage. Versionierungssystem. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ohne zu arbeiten.
Ja, ich auch nicht.
Da gibt's eine schöne Sache, wie das ein alter Professor von mir gelöst hat. Der ist mittlerweile nicht mehr an der Uni, aber der hat auch Versionen gehabt von seinen Folien, von seinen Vorlesungsfolien. Der hat die immer ob er die Open Office gemacht hat oder ob er die in PowerPoint gemacht hat. Eins von den beiden Programmen. Ist auch völlig irrelevant dafür. Auf jeden Fall hat er seine Version immer, wenn er was geändert hat, hat er es so gemacht, dass er am Ende des Dateinamens eine laufende Nummer erhöht hat. Das heißt, er hat die Datei, wenn er was geändert hat, nehmen wir ein Beispiel, er stellt fest, da ist ein Fehler in den Folien oder er hätte gerne was anders geschrieben. Dann schließt er das Programm, dann schließt er die Folien, macht eine Kopie von der Datei, erhöht die laufende Nummer am Ende des Dateinamens um 1, öffnet diese neue Kopie davon und ändert es da drin und speichert es dann. So, das klappt wunderbar. Das Problem ist, dass er 5 Rechner hatte. Jetzt gibt es da natürlich Konflikte. Auf einem was ändert, auf dem zweiten was ändert, dann gibt es auf einmal diese neu laufende Nummer zweimal. Wenn das unterschiedliche Änderungen waren, ist es ein Konflikt. Und damit hat es geschafft, dass ich ein bestimmter Fehler einfach seit meinem ersten Semester bis zu meinem, ich glaube, achten Semester oder so, weil dieser eine Fehler grundsätzlich in seinen Folien, er hat es jedes Semester wieder korrigiert. Immer wieder war es danach weg, weil er einfach genau dieses Problem hatte.
Du spielst auf die binäre 2 an, oder?
Ja, genau.
Da, dass im Binärcode eine 2 auftaucht.
Ja.
Da fällt mir ein. Legendär, diese binäre 2. Generationen von Studenten haben die gesehen.
Ja, also hier Feldum im Chat schreibt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass es OpenOffice war. Ich sollte öfter in den Chat schauen. Ja, gut.
Gut, sollen wir nochmal ein bisschen Musik machen?
Ja, das finde ich eine gute Idee. Wir haben uns jetzt ziemlich lange darüber unterhalten.
Wir spielen
als nächstes was von Ftang. Ich muss noch nachschauen, wie das Lied heißt.
Das ist diese russische Band.
Nee, das war jetzt was anderes. Das war The Red Princess, die du meinst.
Genau. Ah, nee, Ftang. Ja, ich erinnere mich, von Dark Radio war das, glaube ich.
Genau, wieder von Free Music. Wie heißt das? Free Music Charts von Dark Radio. Genau. Da habe ich das mal gehört gehabt. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Muss ich mal wieder machen.
Ja.
Tut jetzt nichts zur Sache. Wir spielen Musik von Ftang. Ich finde so lange raus, wie der Song heißt. Und genau, wir hören uns dann gleich wieder.
Du.
Yeah.
Willkommen zurück zu Def Radio.
Radio.
Die Musik von Ftang, die wir gespielt hatten, hieß King of My World. Und außerdem haben wir noch gehört Musik von Unwoman vom Album Unremembered. Und jetzt gerade das Diablo Swing Orchestra von ihrem Album The Butcher's Ballroom. Wir sind Def Radio auf Radio Free FM. Wir, das sind Michi und ich bin Matto. Also Michi sitzt hier neben mir und macht hier gerade Hintergrundgeräusche. und wir quatschen heute so ein bisschen über das Leben und was man darin gut machen kann.
Genau, sollen wir erst noch zwei, drei random Tipps machen?
Genau,
so ohne uns. Weiteren Comment.
Okay, und ohne weiteren dann, Kommentar, schieß los. Was hast du für Tipps für uns?
Wenn du mal einen Tag hast, wo deine Frisur voll gut aussieht, ja?
Ja, so wie jeden Tag.
Ja, dann machst du ein Foto und das nächste Mal, wenn du zum Friseur gehst, dann sagst du, du willst es so haben.
Okay. Hast du das schon mal gemacht?
Nee.
Findest du es gut?
Nee.
Okay. Da weiß ich jetzt
random
keine
Tipp.
Ja,
jetzt bist du dran mit deinem random Tipp.
Okay. Ich habe mir aber gar keinen random Tipp ausgesucht.
Tja, ich war vorbereitet hier.
Ja.
Dann mache ich noch einen random Tipp. Der ist aber ziemlich bekannt. Wenn du irgendwas schreiben musst, irgendeine Zusammenfassung für eine Übung, Uni oder ein Referat vielleicht in der Schule oder so, dann zitieren ja immer mal wieder Leute Wikipedia. Besser ist es aber, die Wikipedia-Quellen zu zitieren. Ich meine, der Artikel ist ja eh immer mit Belegen ausgestattet und du suchst dir einfach den passenden Beleg raus und zitierst dann halt eine Referenz aus irgendeinem Buch oder so.
Ja klar, aber das wäre ja mehr Arbeit.
Ja, aber so hast du dann auf einmal anstatt einer Referenz Wikipedia vielleicht 5 Referenzen für deinen.
Was du natürlich machen kannst, du kannst einfach mal alle deine Referenzen, die Wikipedia auf seiner Website hat, mal reinkopieren. Das kannst du machen. Das ist dann zwar immer noch nicht legal oder sinnvoll, aber gut. Ja, ich habe hier einen coolen Tipp. Für die Köche unter uns. Ich habe zwar noch nie Tacos gemacht, aber wenn man mal Tacos machen will und so Teig hat und die backen will, dann gibt es also Taco, diese crunchy mexikanischen Chips-Dinger. Keine Ahnung, wo es eigentlich herkommt. Egal. Auf jeden Fall nehmen die eine Muffinform, drehen die um, also so eine Muffinform irgendwie mit 4x4 Muffins oder 3x4 Muffins, drehen die um, sodass sie nach oben ausgebeult ist und dazwischen diese Teigdinger, sodass die auch so nach oben gebeult sind, aber eben nicht so schön rund, wie sie in einer Form werden, sondern diese typische Vierzackenform haben. Und dann Öl drüber und backen. Klingt eigentlich ziemlich cool, finde ich.
Ja, hört sich lecker an.
Was ja auch witzig ist, Oreos. Ich weiß nicht, ich habe immer nicht so das Problem, dass da irgendwie meine Finger... Ach so. Okay, Oreos, diese Kekse, kennt wahrscheinlich fast jeder.
Ja, oh, jetzt habe ich übelst Hunger auf Oreos.
diese Doppelkekse, dunkle Schokoteig gebacken und in der Mitte irgendeine Milchcreme und dann wieder dunkler Schokoteig. Und viele Leute tunken die ja irgendwie in Milch zum Beispiel.
Mhm.
Ja, und dann saugt sich das so voll und dann hat man irgendwie dreckige Hände. Ja, ziemliche
Pampe.
Ja, und was die hier machen, die stecken das auf eine Gabel, also seitlich in diesen Milchschaum.
Mhm.
Das ist auch eine ganz, ganz, ganz coole Idee.
Ich finde, zu Kabeln gibt es auch einiges an Tipps. Ich habe neulich was gesehen, da hat jemand so ein Metallgitter unter seinen Schreibtisch gemacht und da die ganzen Kabel lang geführt. Die hängen da nicht so wahllos runter, sondern laufen halt dieses Metallgitter entlang.
Okay.
Und ich habe angefangen, meine mit einem Kabelbinder am Stuhlbein festzubinden, gerade die ganzen Kabel für Lautsprecher etc. am Schreibtisch. Das sieht man dann auch kaum noch und ist eigentlich recht geschickt. So, das waren jetzt random Tipps. Hast du noch welche?
Ja, gerade zu Kabeln hier, ich suche auch immer, wenn ich irgendwie ein USB-Kabel oder Kopfhörerstecker oder sowas habe, ich habe da rechts neben meinem Schreibtisch so eine Ablage, wo ich mein Kabel stapel, da suche ich immer den Anfang oder das richtige Kabel. Und hier gibt es ein ganz schönes ganz schöne Idee dafür, nämlich solche, kennst du diese Heftklammern oder diese Klammern, die so Papiere zusammenhalten?
Ja.
Aber nicht nur so normale, nicht nur so Büroklammern, sondern diese
so dicken, richtig schwere.
Genau, diese richtig fernen, schweren.
Ja, werden auch Teebeutel ab und zu damit zugemacht.
Klammern. Ja. Mhm. Und da hat jemand hier die so an die Seite von seiner Tischkante geklippt und hängt einfach an diesen Dingern die Kabel auf.
Das ist eigentlich auch
ganz clever. Cool. Da gibt es dann keine Knoten und man findet direkt das Richtige, weil man sieht sofort, welches man braucht. Das ist echt cool. Vielleicht überlege ich mir das mal.
Den Tipp finde ich auch ziemlich gut. Wenn du irgendwie am Flughafen bist oder am Bahnhof und du dürst sofort dich hin, vielleicht am Flughafen, musst du übernachten, noch ein paar Stunden schlafen vor deinem Flug und hast Muffe, dass dir der Rucksack geklaut wird oder deine Umhängetasche oder so. Und der Tipp hier ist dann einfach mit einem Fußbein in so ein Ärmchen vom Rucksack zu steigen oder in die Schlinge von der Umhängetasche.
Das mache ich grundsätzlich so.
Ja?
Ich mache das grundsätzlich, wenn ich irgendwo in einem öffentlichen Raum bin und eine Tasche dabei habe, habe ich immer einen Arm oder ein Bein da drin.
Das ist ziemlich clever.
Ich finde mich auch ziemlich clever, danke. Ja, wenn man unterwegs ist, gibt es so einige, was man machen kann. Hast du irgendwie noch so Reisetipps? Was du viel machst?
Also was ich vor ein paar Jahren angefangen habe, was für mich übelst sinnvoll war, sind solche durchsichtigen, wasserdichten, luftdichten Zipbeutel mitzunehmen, wie sie eigentlich verwendet werden, um irgendwas einzufrieren. Gibt es aber in jedem größeren Supermarkt zum Zumachen, also zum so Zuzippen, und die sind übelst geschickt, um Kleinstutensilien jeder Art aufzubewahren. Insbesondere solche, die wo Flüssigkeit auslaufen kann. Also ich habe Shampoo, Seife, all so Zeugs, aber auch lauter Kleinscheiß immer in so Zipbeuteln drin. Ziplock-Beuteln sind übelst praktisch.
Ja, das ist auch praktisch. Ich tue da auch immer irgendwie Kontaktlinsen, alles immer getrennt rein. Ich habe hier so eine Zahnbürste in so einem Zipbeutel. So hört sich das an, so muss ich das sagen. ist schon praktisch, ja. Da wird die Zahnbürste auch nicht dreckig, weil wenn man die so in die Tasche schmeißt.
Ja, genau.
Es gibt manchmal so Zahnbürstenboxen oder so, nur für den Kopf, so, kennst du das, so zum Zuklipsen?
Ja.
Aber naja, das verliert man dann vielleicht auch, und so Beutel, dann verliert man halt mal einen alten neuen.
Ja, ist auch übelst geschickt, wenn du irgendwie häufiger unterwegs bist und es ab und zu ziemlich stark regnet, wie jetzt. Hier in Ulm glücklicherweise nie, passiert ja nie hier. Und der Rucksack halt ab und zu durchnässt wird oder die Tasche, dann ja, ist es ganz geschickt, wenn du irgendwas hast, wo du Moleskine oder so reinpacken kannst.
Finde ich gut, sollte ich mir mal eine Packung von kaufen von diesen Dingen. Man sollte immer wissen, wo sein Handtuch ist.
Ja.
Man sollte immer ein Handtuch dabei haben. Wer nichts damit anfangen kann, sollte mal Douglas Adams lesen. Und ich habe vor einer Weile mir so ein Mikrofaserhandtuch zugelegt. Ich fand es immer abartig, teuer und ungerechtfertigt, aber seit ich das habe, ist es großartig. Es ist riesig, lässt sich sehr klein zusammenfalten, dafür, dass es so riesig ist, also so ein richtiges so ein Badetuch-Mikrofaser. Ist ganz dünn, nimmt aber sehr viel Wasser auf, trocknet extrem schnell, als Handtuch auf Reisen extrem gut. Michi, du hast jetzt hier noch was, das gleiche in klein in der Hand. Das ist so, das passt fast in deine Faust.
Genau.
Und wie groß ist das Handtuch, wenn man es auffaltet?
Das wird so, weiß nicht, zwei DIN A4 Blätter werden das sein.
Ja.
Und das ist übelst geschickt. Ich habe das eigentlich immer dabei, weil gerade jetzt im Winter, wenn es ab und zu schneit und du dann total durchnässte Haare hast, wenn du irgendwo hinkommst oder so, ist es einfach übelst geschickt, da schon was rausholen zu können, um dich halbwegs abzutrocknen. Oder im Sommer, wenn es so übelst heiß ist, dass man ab und zu recht schwitzig wird, ist es voll geschickt. Handtuch ist wirklich sehr geschickt. Die sind nicht teuer, gibt es in verschiedenen Größen, trocknen brutal schnell, gerade auf längeren Reisen auch unheimlich sinnvoll, so ein großes Handtuch dabei zu haben, anstatt 3-4 kleinere.
Ja, lassen ich habe auch immer nur ein Handtuch jetzt dabei, nämlich genau dieses Mikrofaserhandtuch.
Ja, so geht es mir auch. Auf Reisen nehme ich nur noch das eine mit.
Wie ist denn das? Wir haben ja beide dieses Jahr ziemlich viel uns mit solchen Reisegimmicks beschäftigt.
Ja, als Hacker ist das halt auch lustig, weil du da so viel optimieren kannst und ja. Gibt so viele
Tipps. Also zum einen hat es mein Gepäck deutlich reduziert, muss ich sagen. Also war es schon mal gut, weil ich habe jetzt von allem nur eins dabei, das aber dafür in einer entsprechend guten Qualität und ja, und gut wiederverwenden kann. So, meine Frage jetzt wäre, hast du irgendwas gefunden, was sich als total unnötig oder störend herausgestellt hat? Gab es irgendwas, wo du jetzt nicht mehr so machen würdest? Ich denke da an, ich hab's nicht. Viele Leute haben so Reisekissen, entweder aufblasbar oder dass man die irgendwie sonst so klein zusammenrollen kann. Hast du sowas?
Ja, ich habe mir eins gekauft, so ein aufblasbares, lässt sich übelst klein zusammenrollen.
Benutzt du das?
Ich habe das benutzt, allerdings musste ich dann nach einer Weile immer noch, weiß nicht, ein Kleidungsstück drüberlegen, weil das übelst gequietscht hat. Das, also es ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, finde ich. Da wäre es vielleicht besser gewesen, was ich früher immer gemacht habe, was eigentlich auch voll gut funktioniert, ist einfach eine Tasche, so einen Reisebeutel voll zu stopfen mit T-Shirts oder so.
Also ich nehme eigentlich immer eine Jacke oder einen Pulli, falte die zusammen und lege die unter den Kopf. Ja. Bin ich jetzt eigentlich auch zufrieden genug damit.
Ja. Ansonsten, es gibt so ein paar Sachen, die ich immer dabei habe, was sich schon bewährt hat. Ein Taschenmesser habe ich eigentlich immer dabei. Und es ging mir schon ziemlich häufig so, dass ich das wirklich gebraucht habe. Gut, wobei, ja.
Was für ein Taschenmesser?
Ein Schweizer Taschenmesser oder ein Leatherman.
Okay.
Und das, also gerade wenn man viel mit Kamera-Equipment macht oder so ein Stativ hat, ist es schon sehr, sehr geschickt, irgendwas zum Schrauben dabei zu haben oder eine Zange. Weil gerade bei den professionelleren Stativen, da ist dann nicht mehr alles mit Klippen, sondern zum Teil musst du dann auch schrauben.
Ich mag diese Schweizer Messer nicht so sehr.
Ja, ich bin ein großer Fan von.
Okay.
Aber
ich weiß nicht, ich habe die immer, wenn ich sie dabei habe, dann brauche ich sie nie. Und sie fahren immer irgendwo rum und ich muss mich drum kümmern.
Aber die sind so schön klein und da ist eigentlich alles drin, was du brauchst. Und
ja, aber nichts so richtig.
Und, ich weiß nicht. Hast du immer ein Messer dabei?
Nee.
Okay.
Wenn ich rausgehe in die Wildnis, habe ich ein Messer dabei, aber das hat dann eine Klinge und das war's.
Okay, was ist mit Schere? Das ist eigentlich so das zweite Werkzeug an Taschenmesser. Schere, Schraubenzieher, Flaschenöffner ab und zu und Korkenzieher. Ich benutze mein Taschenmesser ziemlich häufig, um Korken zu ziehen von Wein.
Okay, ja, verstehe ich. Habe ich außerhalb von daheim jetzt noch selten gebraucht, aber da hätte ich glaube tatsächlich ein Problem, wenn ich das nicht hätte.
Ja. Ansonsten habe ich eigentlich immer was zum Schreiben dabei.
Wie machst du das? Dass du hast ja auch so ein Notizbuch, so ein Moleskine, so ein kleines schwarzes Notizbuch, wie ich auch. Wie viele Leute mit sich rumtragen, wie machst du das, dass du da einen Stift dabei hast?
Ich habe meistens immer einen Stift dabei. Der fährt irgendwo rum, meistens sogar drei, die ich irgendwie in der Tasche verloren habe.
Genau. Die irgendwo rumfahren und sonst was, das habe ich auch. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie ohne Tasche weggehe und das Notizbuch mitnehme.
Ja, dann nehme ich es nicht mit.
Okay.
Handy.
Was ich jetzt seit einer Weile mache, womit ich sehr, sehr zufrieden bin, ich habe mir eine Kugelschreibermine gekauft, eine sehr hochwertige, ein bisschen dicker als so diese ganz dünnen Minen und lege die einfach in das Moleskine rein.
Okay.
Und das ist top. Ich habe immer was zu schreiben dabei.
Ah, das ist schon clever.
Das funktioniert gut. Die hat entsprechende Qualität, dass sie nicht ausläuft oder irgendeinen Unsinn macht. Sie hält mittlerweile schon sehr, sehr lange. Die war teurer als irgendwie Stifte, die ich gekauft habe. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt, weil die Stifte, die ich gekauft habe, da sind jetzt mittlerweile 5 davon leer und diese Mine, die benutze ich täglich und die schreibt seit Monaten.
Also, wo ich gern einen Live-Pro-Tipp dafür hätte, was mir jetzt gerade einfällt, wir reden ja immer nur über Tipps, aber ich hätte gern einen dafür, wie ich meine Pfandmarken bei Läden nicht mehr vergesse. Also üblicherweise hatten wir im Geldbeutel immer so 3-4 Barcodes drin von Flaschen oder Sachen, die man mal zurückgegeben hat, aber vergiss die an der Kasse immer abzugeben.
Ja, was ich da mache, ich behalte die in der Hand, wenn ich die genommen habe. Das ist ein bisschen, beziehungsweise wenn ich dann Einkaufskorb oder Einkaufswagen habe, dann lege ich das gleich auf irgendwas drauf, was ich gekauft habe oder klebt es da dran fest. Das funktioniert relativ gut. Sobald ich es nicht mehr mache, vergesse ich es auch wieder. Es kam eine Frage im Chat, beziehungsweise eine Anmerkung im Chat von Fildem. Er sagt, er hat immer einen kleinen Lamy-Kugelschreiber in der Tasche. Es gibt so Kugelschreiber, die eben dazu gedacht sind, die mit sich rumzutragen. Ist nicht schlecht, ich habe bloß keine Lust, sowas in der Tasche zu haben.
Ja, ich habe auch sehr, sehr wenig. Ich versuche immer so wenig wie möglich.
Ich hauptsächlich mein Telefon in der Tasche, wenn ich keine andere Tasche dabei habe, Geldbeutel und Schlüssel, das war's.
Ja.
Genau. Und die Frage war, ob du Leatherman gut findest. Leatherman gut findest.
Ja, ich bin schon ziemlich zufrieden. Ich habe das im Laden gekauft und da so ein paar ausprobiert. Und das hat sich schon gelohnt. Schon ein paar Mal zur Anwendung gekommen. Wobei es da auch noch von anderen Firmen, von Gerber und so weiter, auch recht coole Sachen gibt, coole Multitools.
Ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe, was mir einfach notorisch fehlt, wenn ich irgendwo bin. Zu schreiben, das ist schon oft, das habe ich uns angewöhnt, möglichst immer irgendwo Stifte drin zu haben, das war schon oft so. Notizbuch habe ich mittlerweile dabei, das funktioniert gut.
Ich habe bei meinen Eltern ins Auto immer, also irgendwann Kleingeld reingelegt, weil es ja ab und zu vorkommt, dass man irgendwo parkt und leider nur 500-Euro-Scheine dabei hat, wie das so das als Student
passiert
ist.
Passiert uns ja ständig.
Passiert uns ständig. Ja, und den kann ja auch niemand klein wechseln, gell? Und die denken ja alle, man verscheißert einen mit so einem 500-Euro-Schein. Deswegen ist es ganz sinnvoll, da ein paar Münzen im Auto zu haben.
Okay. Ja, finde ich cool. Hast du so Einkaufswagen-Chips auch?
Nee.
Okay, also du benutzt Einkaufswagen wahrscheinlich selten, oder?
Genau.
Ich selber auch, aber ich habe trotzdem so einen Chip in der Tasche, weil wenn ich einen Einkaufswagen brauche, dann fehlt mir das. Fehlt mir ein Euro. Immer.
Das stimmt, ja. Das fehlt notorisch.
Ja, spielen wir noch ein bisschen Musik und hören uns dann noch ein paar Tipps an, oder?
Ja,
gut. Wir haben noch 20 Minuten Sendung. Wir müssen ja hier nicht so ewig labern. Wir sind schon wieder eine Viertelstunde am Quatschen. Und zwar machen wir jetzt weiter mit Adriano Brunelli und dem Song Fragments. Jetzt müssen wir nur die richtige CD
erwischen. Das ist jetzt ein Roulette. Mal schauen, was jetzt kommt. Jetzt wird's lustig.
Ja, wir spielen jetzt, also jetzt kommt Adriano Brunelli mit Fragments.
Hoffentlich.
Thank you.
Wieder ein bisschen Jazzy Adriano Brunelli mit Fragments. Wir sind Def Radio auf Radio Free FM und Michi, wir schleppen, mal ein leichter Thema umschwenken. Also es passt schon noch so entfernt. Was ich mal an euch angefangen habe, ist ein Podcast zu hören über Gadgets. Mhm. Elektronische Gadgets. Was man so, ja, so elektronische Sachen, die man so mit sich rumträgt. Smartphone, MP3-Player, Laptop, Netbook. So. Und das war ein Apple-User, die diesen Podcast machen. Und dann hat er mal angefangen aufzuzählen, was er so dabei hat. Mhm. Ständig. Er hat gesagt, er hat so das kleine Besteck und das große Besteck. Das kleine Besteck besteht aus dem Netbook, MacBook Air, iPad, zwei iPhones, iPod und dann noch irgendwelchen entsprechenden Kabeln und sonst was man alles dafür braucht. So, das war das, was er grundsätzlich immer dabei hat, sobald er das Haus verlässt. Ja, und dann kam noch das andere dazu, MacBook Pro, noch ein weiteres Tablet, bla bla bla, das fand ich sehr total krass.
Das ist schon ziemlich abgefahren.
Muss man das so machen, wenn man Apple-User ist?
Ja, muss man.
Du bist da ja Aussteiger.
Ich bin Aussteiger, ja.
Ja, kannst du vielleicht uns ein bisschen von deinen Erfahrungen und von deinen Leiden erzählen?
Ja, inzwischen kann ich darüber reden. Ich bin raus aus der Community. Ja, es
war das hart?
Ja, es war schon ziemlich hart. Auch die Leute, wie die einen dann anders sehen und so, das ist schon ziemlich schwer. Ja, aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und ich... Ja, bin jetzt schon einige. Ich sollte eigentlich so eine Marke haben wie die anonymen Alkoholiker.
Die anonymen
Apple-User. Drei
Wochen Apple-frei. Ja. Ja, nee, was ich aber fragen wollte ist, was schleppst du an Technikzeug mit dir rum?
Ich habe mein Smartphone immer dabei. Das ist eigentlich immer dabei. Hm. Also es, ja, und ansonsten eigentlich nichts. Also ab und zu halt ein Laptop und so, vielleicht das ein Tablet ab und zu, aber eigentlich ist nur das Smartphone immer dabei.
Ich bin auch schwer begeistert vom Smartphone. Also mit immer meine ich auch wirklich immer, nämlich, also wenn ich aus meinem Zimmer in die Küche gehe, habe ich das dabei.
Ja, genau.
Ich aufs Klo gehe, habe ich es dabei.
Ja.
Ja, es ist schon toll, so ein Teil. Was ich manchmal dabei habe, ist ein E-Book-Reader.
Stimmt, ja. Aber gut, habe ich nicht, aber... Ja, leuchtet ein, dass du es ab und zu dabei hast. Ja.
Okay, das heißt, du bist da auch eher klein. Mich würde das mal interessieren, weil es gibt Leute, die wirklich
aber
viel so Zeug mit sich
haben. Ich denke, wenn er gesagt hat, dass es so viele Geräte und die Schnittmenge ist ja schon recht hoch mit iPod und iPhone gerade und dann noch ein iPad.
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, was er dabei hat, aber es war einfach unglaublich viel.
Ja, Apple-User neigen halt schon ein bisschen dazu, sowas zu zelebrieren. Also man ist schon sehr stolz auf seine Geräte, identifiziert sich da damit. Das ist schon etwas, was zur eigenen Persönlichkeit auch beiträgt.
Er hat ein MacBook Pro, das ist ja auch schwer.
MacBook Pro ist ziemlich schwer, ja.
Ja, und groß.
Ja, 15 Zoll.
Was er dann auch noch dabei hatte, war immer externe Festplatten dafür und irgendwelche solche Adapter-Dinger, damit er das auch überall anschließen kann. Also entsprechendes Zubehör braucht er, also irgendwie Kabel, da Mini-Display-Port, alle möglichen Adapter, alles immer dabei.
Nee. Also gerade wir beide neigen ja auch eher dazu, kleinere Laptops zu haben. Ja. Hier 12,8 Zoll steht vor mir. Genau. Mir ist sowas schon recht wichtig, dass es sehr leicht ist, dass ich bin eher ein Fan von so einem Road Warrior Setup, dass du alles, was du brauchst, mitnehmen kannst und das halt auch nicht besonders schwer ist. Mhm. Das ist einfach zack, schön einpacken.
Fertig. Was ich da habe, ist ein Rucksack für solche Fälle.
Ja.
Der ist dann aber schon eher besser ausgerüstet. Also das ist dann mehr so, ich gehe jetzt los und bin dann in der Wildnis für eine Weile. Irgendwie so Notration drin und Wasser und Erste-Hilfe-Set.
Ich bin immer noch im Zusammenstellen von sowas, aber bei mir ist es eher, diese Wildnis-Case ist mir eigentlich nicht so wichtig. Mir wäre eher sowas wichtig, dass du zack einen Rucksack schnappen kannst und dann schon in Zivilisation, aber halt irgendwo anders hin kannst.
Ja, das finde ich auch
Stadt,
cool. Das finde ich auch
dass
cool.
Dass da Geld drin ist und
Handtuch,
neue Wäsche und sowas.
Ja, da bist du vielleicht sogar für den Fall deutlich besser ausgerüstet als ich. Ich würde es gern, vielleicht, weiß nicht, ob sich das lohnt, da zwei Taschen zu machen oder das in eins zu kombinieren. Mhm. Ich benutze es halt auch zum Geocachen und für solche Sachen und da ist es dann immer ziemlich cool, das Zeug dabei zu haben.
Ich habe eine Taschenlampe eigentlich immer dabei, eine kleine.
Ich habe eine im Schlüsselbund, die ist echt praktisch.
Ja, das finde ich auch voll geschickt.
Beziehungsweise das Smartphone hat ja auch schon eine Funktion.
Aber ich finde allgemein bei so Sachen, beim Messer, Taschenlampe, Notizbuch etc., fällt einem, oder auch Smartphone, da fällt einem erst auf, wozu man das eigentlich brauchen kann, wenn man es dann mal dabei hat. Mhm. Gerade beim Smartphone ist es häufig so, wenn du versuchst Leuten, die noch ein älteres Handy haben, zu erklären, wieso das sinnvoll ist, dass man das nicht mehr missen möchte und dass es unheimlich praktisch ist, jetzt hier mal geschwind die Bahnverbindung nachschauen zu können in Echtzeit oder sowas, dann verstehen die Leute das häufig gar nicht. Aber wenn jemand mal im Monat mit so einem Ding rumläuft,
zack. Also was ich mache mit meinem Smartphone ist Busverbindungen, ständig. Dann Car2Go hat natürlich die passende App, wenn ich mal eins brauche. Super praktisch finde ich den Chat mit meiner WG.
Das ist echt unheimlich praktisch. Das ist quasi...
Mit unserer WG?
Ja. Da hast du... Das ist wirklich ziemlich praktisch.
Das einfach deine Mitbewohner irgendwie alle in einem Chat sofort erreicht.
Instantly. Wenn du da jetzt was abschickst, bekommt jeder sofort.
Genau. Das ist einfach praktisch, um sich abzusprechen.
Ja.
Und Twitter.
Twitter, ja.
Und das waren so meine Haupt-Use-Cases. Ich benutze es für viele, viele andere Sachen auch, aber das war so das, was ich wirklich regelmäßig oft mache. Beziehungsweise Navigation mittlerweile auch sehr viel. Mal gucken, wo man sich befindet, wo irgendwelche Sachen sich befinden. Alternativ zu einer Straßenkarte. Naja, wir kommen so langsam zu unserem Ende.
Mhm. Ja.
Viel haben wir jetzt gerade zum Abschluss nicht zu sagen. Das war unsere DevRadio-Sendung für heute. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Mal schauen, vielleicht finden wir über den Carolo Cup noch Leute, die sich mit uns drüber unterhalten möchten. Sonst machen wir das halt wieder zu zweit. Das ist schon auch okay. Und andernfalls bleibt uns nicht mehr viel, als uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
Hört
viel Radio Free FM. Mhm. Unsere Mitschnitte, wir sind ein bisschen hinten dran, die Mitschnitte online zu stellen. Ich habe sehr viel zu tun, vielleicht komme ich da noch bald dazu. Irgendwie scheint auch irgendwas an den Skripten gerade nicht so hundertprozentig zu funktionieren. Eigentlich sollten, glaube ich, zwei von den drei, die noch fehlen, eigentlich schon online sein.
Oh je, diese Skripte.
Ja. Wir kümmern uns dran drum. Ich kann leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht versprechen, wann. Wir verabschieden uns mit ein bisschen Musik und zwar Astranis mit dem Freedom Dance. Und hören uns in zwei Wochen wieder.
Alright, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.